Hallo zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem ProRetina-Podcast. Früher hieß es gerne Nepper, Schlepper, Bauernfänger, Vorsicht, Falle. Mein Name ist jetzt nicht Ede Zimmermann, sondern Christian und wir sprechen heute über ein Thema, was leider an Aktualität überhaupt nicht verliert, denn überall auf der Welt passieren jeden Tag mehrere Cyberangriffe auf Personen, Unternehmen, Staaten, Länder. Nimmt man Sicherheit auf die leichte Schulter, dann kann es zu argen Problemen kommen. Und auch wir als Privatperson können immer wieder Fälle und Situationen erleben, in denen wir von Cyberkriminalität betroffen sind. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Frau Clemens, hallo.
Hallo.
Möchten Sie sich einmal vorstellen, Frau Clemens?
Sehr gerne. Ich heiße Sabine Clemens. Ich arbeite jetzt seit 2 Jahren in dem Bereich Cyberkriminalität und Opferschutz hier bei der Polizei Köln und da in dem Bereich Cybercrime, wo ich mich genau ganz speziell mit allen Themen rund um die Digitalität befasse und viel mit Bürgern und Bürgerinnen in Kontakt komme und sie betreue per Telefon oder auch per Mail und aufkläre über Maschen, Kampagnen entwickle, entwerfe, um ja möglichst die ganzen Maschen und ja die Art und Weise, wie Täter vorgehen, bekannt zu machen, damit wir weniger Opfer von Straftaten bekommen.
Dann steigen wir, glaube ich, mal direkt ein, weil es gibt viel zu klären und viel zu besprechen. Was sind denn so die häufigsten Cybercrime-Delikte, auf die wir so treffen?
Das ist sehr unterschiedlich, gerade in welchem Bereich wir uns aufhalten. Privatpersonen haben wieder andere Themen, die sie befassen mit digitalen Kriminalität. Wenn ich ein Unternehmen führe, ist das wiederum ein bisschen anders. Das heißt, es ist ein sehr, sehr, sehr breit gestreutes Feld, wenn wir jetzt einfach, sagen wir mal, von einer Privatperson ausgehen. Gibt es natürlich die Möglichkeit, dass meine Daten abgegriffen werden. Das ist quasi so die Grundvoraussetzung, dass Täter überhaupt Kontakt zu mir aufnehmen können. Die brauchen erstmal meine Daten. Und das ist einmal davon abhängig, dass sie es entweder per Zufall probieren, gerade wenn ich angerufen werde oder SMS bekomme, wird das oft über ja, Computerprogramme generiert, in denen einfach ganz per Zufall Nummern zusammengeschmissen werden und dann angerufen werden. Und dann wird geguckt, ob diese Nummer existiert, wenn jemand rangeht oder ob man sieht, dass es klingelt. Dann wissen die Täter, okay, diese Nummer gibt es. Und im besten Fall geht sogar jemand ran. Also es gibt einmal dieses Zufallsprinzip, wie Täter an meine Daten kommen und andere. Andererseits natürlich durch Abgreifen, durch Phishing, durch Hackerangriffe, sei es dass Großkonzerne oder andere Firmen, wo ich Daten, sensible Daten hinterlegt habe, wo ich sie sicher vermute, dass sie vielleicht abgegriffen werden können. Und diese Täter, die diese Daten klauen, verkaufen diese gerne gerade im Darknet für viel Geld, weil Daten unglaublich viel Geld wert sind im Netz. Und eine dritte Möglichkeit gibt es auch noch, dass ich freiwillig meine Daten rausgebe über Gewinnspiele oder vielleicht indem ich meine Daten auf falschen Seiten eingebe, auf gefakten Seiten oder auf so E-Mails oder auf Pop-up-Fenstern, so verschiedene Möglichkeiten, wie Täter da vorgehen. Also diese drei Möglichkeiten gibt es und all das hat eben mit Daten zu tun, dass ich meine Daten irgendwie rausgebe oder an die Täter weitergebe. Das ist so quasi so das, womit das alles beginnt. Und dann daraus resultieren natürlich viele weitere Betrugsmaschen oder cyberkriminelle Maschen, die eben damit einhergehen, sei es eben, dass die Täter mich kontaktieren und versuchen, Geldanlagebetrug mit mir durchzuführen, indem sie sagen, ja, sie können jetzt hier toll Geld anlegen und die Resultate angucken, wie mein Geld steigt und dann soll ich immer mehr investieren. Ich kriege sogar was zurücküberwiesen, um zu zeigen, hey, das funktioniert.
Okay, es gibt ja gerade einen ganz aktuellen Fall in der Presse, was diese Geldmasche angeht. Das hat der eine oder andere bestimmt schon gehört. Das finde ich halt auch sehr klüchtig. Ich würde aber gerne noch mal ein paar Schritte zurück. Sie sagten, die Telefonnummern zum Beispiel, die werden einfach wild generiert und dann wird getestet, ob es die Telefonnummer gibt. Da würde ich jetzt schon, es gibt ja eine Menge Ängste, die viele haben, ich auch. Wenn jetzt tatsächlich so eine Telefonnummer generiert wurde, mein Telefon klingelt, ja, anonymer Anruf, ist schon was passiert, wenn ich nur dran gehe?
Nein, in dem Moment noch nicht. Man kann sich das so vorstellen, das sind wirklich ganz große Callcenter quasi, die unser Gegenüber, also die Täter, sind auch sehr professionell aufgebaut, die wirklich über einen Computer oder viele Computer automatisch ganz viele Nummern gleichzeitig anrufen. Und wenn dann eine Nummer tatsächlich existiert, es klingelt und jemand rangeht, wird das aufgeschaltet. Und dann weiß der Täter, ah, okay, da kann ich rangehen. Wenn ein Anrufbeantworter zum Beispiel drangeht, dann bringt das denen erstmal nichts. Sie wissen, okay, die Nummer existiert. Im Idealfall haben sie vielleicht sogar einen Namen, wenn jemand sich mit Namen meldet, ne, im Anrufbeantworter oder mit vollem Namen. Aber erstmal passiert dann nichts. Aber die gehen dann ran und je nachdem, welche Masche die Täter verfolgen, entweder wird eine automatische Stimme aufgeschaltet, wie man das vielleicht von der einen oder anderen Betrugsmasche kennt. Wie vielleicht vom Bundeskriminalamt diese Masche, dass das Bundeskriminalamt so eine Computerstimme auf Englisch sich meldet und dann Geld fordert. Oder ist es wirklich live eine Person dran, die eine Masche mit mir durchführt, eine Betrugsmasche durchführt.
Ich habe in letzter Zeit öfter Computeranrufe von PayPal erhalten. Naja, gut, dann lege ich auf und dann ist ja nichts passiert, würde ich mal sagen.
Ja, das ist richtig. Man kommt da leider nicht mehr drum rum, das ist das Problem. Also egal, wie achtsam man mit seinen Daten umgeht, also auch bei mir ist das regelmäßig, dass ich meine SMS, dass ich eine Mail bekomme, dass ich irgendwo meine Daten neu eingeben muss und hier ein Konto gesperrt ist, angeblich bei PayPal oder bei irgendwelche meine Fernseh-Streaming-Programme, dass ich da ein neues Konto eingeben muss, weil das alte nicht mehr gültig ist. Und ich denke mal, hä, das kann ja gar nicht sein. Ich ignoriere das immer erstmal und warte ab.
Okay, so hier ist der erste Hinweis: Abwarten, ignorieren und abwarten.
Genau, absolut, absolut. Auflegen immer gut, wenn man sich unsicher ist. Das würde ich machen, wo Sie das gerade sagen, wenn Sie so einen Anruf von PayPal bekommen, wenn da so eine Automatenstimme dran ist. Das ist immer ein Zeichen, dass das einfach nicht seriöses sein kann, weil wenn wirklich PayPal irgendwas hat, dann werden die entweder verifiziert eine E-Mail schreiben und da habe ich auch immer einen Ansprechpartner, an den ich mich wenden kann oder es ist wirklich eine echte Person dran, mit der ich kommunizieren kann. Ne? Also in erster Linie würde ich bei solchen ja, computergenerierten Stimmen immer skeptisch werden, eigentlich sofort auflegen, weil wenn PayPal etwas von mir will, in dem Fall, dann werden die sich schon häufiger melden oder nochmal versuchen.
Ja, gut, ein wichtiger Tipp, ignorieren und ja, wenn tatsächlich ein Unternehmen etwas möchte, dann melden die sich auch nochmal telefonisch, schriftlich. Ja. Dann hatten Sie gesagt, um da auch nochmal den Rückschritt zu machen, das fand ich sehr interessant, diese gefakten Seiten, wo man den Daten eingibt. Hat man irgendeine Chance, gefakte Seiten zu erkennen? Wie passiert sowas? Wird da eine Maske drüber geschoben oder sind das wirklich fest programmierte Seiten? Wie stelle ich mir das vor?
Es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie Täter damit umgehen oder wie professionell sie das auffahren. Also wenn man das sehr, sehr professionell macht, dann werden die Seiten wirklich komplett geklont. Also zum Beispiel, wir nehmen einfach die Seite eines Bankinstitutes und die wird wirklich eins zu eins kopiert, sogar mit den Adresszahlen, mit den Telefonnummern. Und die Täter sind teilweise so professionell, dass wenn man sich unsicher ist, dass vielleicht irgendwas mit dieser Seite nicht stimmt, man die Nummer, die dort steht, anruft. Dann kommt man nicht bei diesem Kreditinstitut an, sondern bei den Tätern, die dann auch wirklich sich melden mit dem Kreditinstitut, mit dem Namen und dann wirklich sehr professionell sagen können, nein, nein, das ist die richtige Seite und ja, das stimmt alles, was da steht. Sie müssen wirklich ihre Kontodaten neu verifizieren und so weiter und so fort. Also wenn man auf dieser Seite einmal ist, ist es sehr, sehr schwierig, sich da zu versichern, ob die Seite echt ist oder nicht. Das Einzige, was dann hilft, ist es selber nochmal zu googeln. Also das Kreditinstitut selbstständig bei einer Suchmaschine eben einzugeben. Und dann auf den Link, dem er dann gegeben wird, klickt. Weil man kommt auf diese Fake-Seiten über Links, wo man irgendwo draufklickt. Ne? Also, dass man ein Pop-up-Fenster sieht oder man kriegt in der E-Mail, es gibt Probleme mit Ihrem Konto, bitte verifizieren Sie sich neu. Und dann klickt man, sieht man auch, in diesem Link steht dann das Kreditinstitut drin. Und dann denkt man auch, ja, das ist ja super, klicke ich mal schnell drauf. Und zack, bin ich auf dieser Fake-Seite. Und das Einzige, was dann hilft, ist einfach, wenn man unsicher ist, ich würde generell empfehlen, nie auf Links klicken. Das mache ich auch nicht. Also wenn ich merke, irgendein Kreditinstitut will was von mir, dann gucke ich meistens eventuell über mein Handy, über meine Handy-App nochmal. Oder ich suche mir das selber raus, die Seite. Ich würde niemals, wenn ich eine E-Mail bekomme von meinem Kredit oder meiner Bank einfach auf den Link klicken, den mir meine Bank schickt. Weil die Täter sind dermaßen schnell, die Unternehmen und die Bankinstitute kommen selber kaum hinterher, diese Sachen zu sperren oder weil das ständig neu generiert wird. Das heißt, man kann ja denen noch nicht mal eine Schuld zuweisen, dass solche Fake-Seiten kursieren, weil die einfach so schnell da gar nicht hinterherkommen. Das heißt, einfach nicht auf diese Links klicken und selber raussuchen und dann selbstständig auf die Seite gehen.
Das ist tatsächlich, was ich auch mache. Das finde ich auch eine sehr wichtige Information, weil ich selbst da habe ich immer Bauchschmerzen. Aber also lässt sich hier ja eigentlich auch schon feststellen, dass man ganz, ganz selten wirklich eine Chance hat, etwas zu erkennen, weil das einfach so professionell und geschickt immer wieder aufgebaut ist. Okay, wenn man bei den E-Mails eine Nachricht bekommt, ja, DPD, man soll das anklicken, damit das Paket zugestellt werden kann, dann haben viele schon einfach die Sorge, viele Leute, nur wenn man diese Vorschau aufhat, um sich diese E-Mail anzugucken, dann ist schon alles passiert. Dann muss man schon Angst haben um sein Geld. Ist es richtig?
Nein, also man kann die E-Mail sich ruhig angucken. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist auf einen Anhang klicken. Kein Anhang und kein Link bedienen in der Mail. Sich die E-Mail komplett anzuschauen, man kann da ruhig auf die E-Mail klicken, man kann sich die komplett anschauen, das ist kein Problem. Das, was das Problem auslöst, ist das, was in der E-Mail enthalten sein könnte, was ich aber auch aktiv anklicken muss, ne? Also indem eine Datei angehängt ist und die kann auch ruhig mit PDF enden, was sein kann, dass dahinter versteckt eben ein anderes Programm läuft, das sich automatisch downloadet zum Beispiel. Und das kann ich, das wird jetzt schon ein bisschen technischer, aber man kann eben auf einem Laptop zum Beispiel oder auf einem PC in den Einstellungen eingeben, dass man die Quellendateien beziehungsweise den Namen der Datei in ganzer Länge angezeigt haben möchte. Weil das, was standardmäßig eingestellt ist, dass man einfach den Namen des PDF-Dokuments hat, also Rechnung.pdf. Und dahinter ist aber eigentlich noch ein Punkt .exe. Und .exe ist, also .exe, ist ein Zeichen, es ist ein Programm, das sich automatisch downloadet, wenn ich drauf drücke. Das ist ein Download-Link. Der wird aber standardmäßig also gekürzt, um es einfach ansehnlicher zu machen. Und wenn man dann eben einstellt in den Einstellungen, dann kann man auch das in der Suchmaschine eingeben, wie das technisch funktioniert. Dann wird einem das ganz einfach erklärt, wie das geht. Und dann wird einem der gesamte Text angezeigt. Und dann, daran kann man zum Beispiel schon mal erkennen, aha, da irgendwas passt da nicht. Ne? Oder es sind Schreibfehler in dem Link oder in dem Anhang. Aber ich würde im Idealfall einfach gar nicht mehr die Mühe machen, zu gucken, ob da was Falsches drinsteht oder Schreibfehler. Ich würde einfach gar nicht draufklicken.
Natürlich, das ist immer das Beste. Aber auch da wieder ein wichtiger Hinweis, den ich nochmal rausstellen möchte. Immer die Dateiendungen auf dem PC anzeigen lassen. Auch wenn es manchmal optisch nicht so schön ist. Der Sprachausgabe für uns Betroffene ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Man kriegt immer alles dann vorgelesen. Aber gut, es ist besser, es ist sicherer, wenn man da schon noch weiß, was hängt da für eine Dateiendung hinter. Das leuchtet ein.
Ja, das ist richtig.
Im Normalfall weiß man ja auch, was man bekommt oder dass man etwas bekommt. Und wenn man tatsächlich bei DHL zum Beispiel registriert ist, und das ist ja bei den anderen auch so, dann hat man in der App immer stehen, die und die Firma oder das und das Paket kommt direkt mit Sendungsnummer, Status, und dann kann ich immer noch diese Sendungsnummer händisch in die Maske im PC oder im Internet eingeben, und ja, kann das tatsächlich nochmal überprüfen. Also auch da einfach löschen, weg damit. Dasselbe haben wir ja jetzt, was wir jetzt mit den Mails besprochen haben, auch so ganz viele, ja, Paketdienstleister, die auch SMS schicken. Das ist ja auch eine sehr große Masche, wo man die irgendwas verifizieren soll. Und auch da haben viele wirklich immer wieder die Sorge, die bekommen die SMS, sehen nicht unbedingt, oh, das ist was Doofes, und öffnen zumindest erstmal die SMS, dass sie den Text vor sich haben. Auch da die Frage, kann da schon was passieren?
Nein, das ist genau wie mit der analog zur E-Mail zu sehen. Also man kann sich den Text ruhig anschauen, aber auch darin enthaltene Dateien oder Links nicht anklicken.
Genau.
Mit Päckchen zustellen etc. Es ist immer so, dass es kommt so selten zu Problemen bei der Zustellung, beziehungsweise man hat ja auch immer andere Verifizierungsmöglichkeiten. Gerade wenn man über den großen bekannten Konzern bestellt, der mit A anfängt, dann kriegt man ja da auch noch extra von dem Konzern per Push-Nachrichten etc. Ihr Päckchen ist auf dem Weg, ihr Päckchen ist versandt, ihr Päckchen ist jetzt angekommen oder auf dem Weg zu Ihnen. Das ist immer sicherer, über diese direkte App das zu nutzen, als über irgendwelche E-Mails. Das heißt, eigentlich brauche ich diese E-Mails gar nicht von DHL, DPD etc., weil ich sowieso schon Benachrichtigungen bekomme, wie es mit meinem Paket aussieht. Und ich habe ja sonst immer eine Bestellnummer oder eine Versandnummer, wo ich jederzeit selbstständig auf die Seite von DHL, DPD und Co. gehen kann, die eingeben kann und nachgucken kann, was mit meinem Paket ist. Das heißt, ich lösche diese Nachrichten sofort eigentlich, diese E-Mails. Das heißt, wenn ich bekomme, Achtung, es gibt Probleme mit Ihrem DHL-Paket, ja, genau, interessiert mich nicht. Also ich lösche das dann direkt.
Okay. Jetzt ist es so, dass wir Betroffene ja viel übers Handy machen oder übers Tablet. Und wenn man etwas bestätigen möchte, also die Sprachausgabe liest etwas vor und dann muss man einen Doppelklick tätigen. Und hin und wieder kann tatsächlich der Cursor verspringen. Also ich habe jetzt auf meinen Cursor auf Löschen stehen und muss doppelklicken. Und in dem Moment, wo ich doppelklick, verspringt der, weil ich nicht schnell genug war oder irgendwas ist halt passiert. Und ich aktiviere oder ich bestätige diesen Link dann nun doch, obwohl ich das gar nicht wollte. Was können wir denn oder was kann man als Betroffener dann machen? Weil jetzt würde man ja tatsächlich irgendwie eine Webseite öffnen, weil man einen Link betätigt hat. Macht das einen Unterschied, ob ich das über den PC, über eine E-Mail mache oder über eine SMS mit dem Handy? Oder sind das dann letztendlich dieselben Seiten? Und was ist die Folge für mich als Betroffener, wenn ich dummerweise, weil der Cursor verrutscht ist, jetzt sowas geöffnet habe, obwohl ich das nicht wollte?
Ja, also man bekommt ja dann mit, ne, dass man aus Versehen diese Seite oder diesen Link betätigt hat. Das kommt jetzt natürlich darauf an, was das für ein Link ist. Wenn sich eine Seite öffnet, wo es darum geht, dass ich vielleicht irgendwelche sensiblen Daten eingeben soll, dann gebe ich da natürlich nichts ein. Ich mache die Seite einfach sofort wieder zu. Im Idealfall habe ich Glück und das ist wirklich nur eine Seite, die meine Daten abgreifen möchte, die ich da eintippe. Und dann merke ich das ja, okay, ich wollte den Link nicht öffnen, ich mache den zu. Im schlimmsten Fall, was aber, ich sag mal, nicht so allzu häufig vertreten ist, aber möglich, dass ich dadurch schon etwas downloade, allein durch diesen Link, was ich nicht mitbekomme, was aber auch keiner mitbekommt, weil das teilweise komplett im Hintergrund passiert. Das heißt, es ist egal, ob ich das sehen, hören oder spüren könnte. Es wäre nicht möglich, das mitzubekommen, weil das wirklich so versteckt im Hintergrund läuft, wenn sich etwas runterlädt. Und dann, auch dann ist es schwierig, das festzustellen, weil sich, wenn das ein Trojaner, ein Virus oder irgendwas ist, je nachdem, wie der aufgebaut ist, oder eben Malware, wie das auch genannt wird, muss ich das gar nicht mitbekommen, dass ich das habe. Also es ist nicht so, dass dann sofort, dass der PC schwarz wird und dann eine Schrift erscheint, sie wurden gehackt, keine Ahnung. So ist es nicht. Es ist oft so, dass das wirklich so Spyware ist, also die so ein bisschen zum Ausspähen gedacht ist und einfach vielleicht, die vielleicht gucken, welche Tastaturschläge gebe ich ein, um dann vielleicht abzugreifen, was meine Passwörter sind oder sowas ist durchaus möglich. Ne? Aber in der Regel wird sowas nicht unbedingt so großflächig per E-Mail und so weiter versendet, aber das ist eine Möglichkeit, die da ist. Wenn der Verdacht bestehen sollte, würde ich empfehlen, tatsächlich zu einem Fachbetrieb zu gehen und dann auf jeden Fall, oder ich kann das vielleicht selber, wenn ich sehr technisch versiert bin, dann kommt leider nichts drum rum, dass ich den PC komplett neu auflegen muss, ne? Also oder den Laptop oder das Handy neu auf Werkzustand und wieder neu alles machen muss, um zu hoffen, dass dieser Virus oder der Trojaner dann weg ist. Manche sind sogar so gut, dass die auch so einen Neustart über oder so einen Reboot überstehen. Also es ist immer schwierig, immer deswegen würde ich da tatsächlich mir immer Fachhilfe holen, die wirklich das Gerät einmal durchscannen, wenn man wirklich sicher ist, dass da irgendwas ist, dass vielleicht der PC sich seltsam verhält, dass der vielleicht, dass man plötzlich das Gefühl hat, man hat einen hohen Datenverbrauch oder der PC ist langsamer auf einmal oder seitdem dieser Vorfall passiert ist. Oder es passieren selbstbestimmte Dinge mit meinem Handy, also dass da irgendwie Nachrichten verschickt werden, die nicht von mir sind. Oder also wenn irgendwas seltsam ist, dann ist es auf jeden Fall schon, ja, dann sollte man da vielleicht mal genauer hinschauen.
Ist es sinnvoll, wenn so etwas passiert tatsächlich? Ich habe diesen Link ausgelöst und habe jetzt das Gefühl, dass ich sofort zumindest die Geräte erstmal vom Internet trenne. Kann ich damit schon was verhindern oder ist das ein Irrglaube? Ich nehme das Gerät vom Internet und damit habe ich schon mal die Gefahr, dass irgendwas an Daten ausgetauscht wird, gebannt.
Das ist richtig. Das ist ein absolut richtiger Hinweis. Den geben wir eben in der Regel so an Unternehmen weiter, wenn die das Problem haben, ne, dass viele Geräte miteinander vernetzt sind und ein Gerät gehackt wird, dann heißt es sofort alles vom Netz nehmen, ne, damit sich dieser Virus tatsächlich nicht weiter ausbreiten kann. Aber auch genau das Gleiche, was Sie gerade erwähnt haben, ist der Fall, nämlich dass der Datenaustausch nicht stattfinden kann. Genau, ich nehme das vom Internet und kann dann dieses Gerät, so wie es ist, jetzt vielleicht im Flugmodus auf die Schnelle, ne? Kann das dann vielleicht dann neu starten oder kann zu einem Experten gehen und das einfach mal durchchecken lassen, vielleicht in einem sicheren Rahmen, die sich damit auskennen, und das dann durchchecken lassen. Also es ist ein völlig richtiger Hinweis.
Okay, jetzt habe ich noch aus der Praxis, aus dem wahren Leben eine Sache. Es ist tatsächlich meiner Mutter passiert. Die wollte sich einloggen bei der Bank und wurde dann aufgefordert, ihre Kreditkartennummer einzugeben. Und weil sie nicht über Link zur Bank ist, hat sie das gemacht. Und in dem Moment, wo sie es gemacht hat, hat sie gedacht, verdammt. Blöd. Und dann hörte sie auch schon ihr Handy vibrieren, klingeln, Buchung abgelehnt, Buchung abgelehnt, Buchung abgelehnt, weil sie tatsächlich ihre Kreditkarte, und sie sagt, das war ihr Glück, für Auslandszahlungen gesperrt hat. Und ja, das waren wohl irgendwelche ja, Versuche aus sonst wo, Buchungen über diese Kreditkarte dann vorzunehmen. Und ja, sie war heilfroh, dass sie das gemacht hat, dass sie diese Einstellung genutzt hat, dass sie nur die Kreditkarte innerhalb von Deutschland nutzen kann. Und war aber so baff und konnte das gar nicht glauben, dass ihr das jetzt passiert ist, weil sie auch eine von denen war, die gesagt haben, mir passiert das, ich bin ja nicht doof. Aber sie sagte, ich bin ganz normal auf die Seite in die Browserzeile eingegeben und irgendwas muss dann passiert sein, dass das so eine falsche Seite war. Wie kann das? Also, denn ist ja nicht mal das über einen Browser ganz normal eine Seite eingeben, hundertprozentig sicher.
Hat sie das jetzt wirklich über die Browser-Adresszeile oder hat sie es über eine Suchmaschine eingegeben?
Ich meine über die Browser-Adresszeile.
Genau. Da ist natürlich auch nochmal so ein Schutz drauf. Man hat das vielleicht mal mitbekommen, dass das dann mittlerweile seit einiger Zeit so eine Art Schloss davor ist. Das zeigt, dass diese Seite, auf die man geht, sicher ist oder nicht sicher ist. Und ich würde tatsächlich empfehlen, immer über einen bekannten Browser zu gehen, nicht Browser, sondern eine bekannte Suchmaschine zu gehen, weil da eben die wirklich einen sehr, sehr guten Filter haben und da sehr viel Geld investieren, gerade in gute Filter. Und das heißt, solche Fake-Seiten würden gar nicht erst ja, erscheinen oder aufgerufen werden. Das heißt, ich würde gar nicht mehr selber was über die Browserzeile eintippen, sondern würde mir immer eine Suchmaschine meiner Wahl in die Browserzeile eintippen und dann darüber suchen.
Und wenn ich dann auf der Bankseite bin, aber mir dann das Lesezeichen setzt, wäre das auch auf Dauer unsicher? Also sollte man jedes Mal über die Suchmaschine zur Bank gehen oder kann ich mir einen von der Suchmaschine gesetztes Lesezeichen
Das funktioniert, solange sich dann die Adresse nicht ändert. Ne? Also manchmal ist es so, dass die Bankinstitute zum Beispiel dann eine neue Website kreieren oder einstellen und dann ändert sich natürlich der Link, aber dann merkt man ja, okay, es funktioniert nicht mehr. Dann sollte ich neu über den Browser suchen, ne? Aber, oder beziehungsweise über die Suchmaschine. Aber das ist kein Problem, wenn man sich das dann als Lesezeichen setzt.
Eine sehr gute und wichtige Information, wie ich finde.
Und eine Sicherheit, die es noch gibt, ist ja die Kartenfolgenummer, diese dreistellige Nummer, die man ja auch hinten auf der Kreditkarte noch drauf hat, die ja bei seriösen Transaktionen auch noch abgefragt wird in der Regel, ne? Das heißt, da muss man ja nochmal diese Kartennummer hinten drauf, weil es relativ leicht passieren kann, dass eben meine Kreditkartennummer vielleicht mal bekannt wird oder gesehen wird. Und da habe ich hinten auf der Rückseite ja noch diese Kartenfolgenummer, die ich eintippen muss. Und das kann vielleicht auch ein Grund gewesen sein, weshalb diese Zahlungen abgelehnt wurden, wenn ihre Mutter eben diese Kartenfolgenummer gar nicht erst eingetippt hat, weil ohne die kann man oft keine Transaktion durchführen. Und das Datum fehlt ja auch oft. Man muss ja oft das Ablaufdatum auch noch mit eintippen, ne?
Jetzt, ja, fand ich das mit der Kreditkarte auch sehr, sehr spannend, dass man die sperren kann, woraufhin ich dann dachte, das mache ich auch. Und unsere Bank, da geht das tatsächlich nicht. Da kann ich das nur über ein Tageslimit und Wochenlimit regulieren, was ich dann auch gemacht habe. Gut, dann muss man da halt quasi in den sauren Apfel beißen und dann kostet das im schlimmsten Fall ja 100, 200, 300, 400 €, je nachdem, wie hoch man sein Limit setzt. Und man muss dran denken, das Limit hochzusetzen, wenn man mal etwas einkaufen möchte, was teurer ist als das eigene gesetzte Limit, das Sicherheitslimit. Wahnsinnig interessant und breit gefächert und spannend. Und wir sind längst noch nicht fertig, weil es gibt ja auch noch die Telefonate und sowas. Da sprechen wir noch drüber in einer weiteren Folge. Aber bevor wir das machen, würde ich ganz gerne noch mit Ihnen klären, an wen wende ich mich, wenn irgendwas passiert ist. Sie sagten ja schon, okay, wenn die Geräte irgendwie seltsam reagieren, auf jeden Fall zum Fachmann. Die müssen eventuell sogar neu aufgesetzt werden. Wo kann ich mich noch hinwenden? Gibt es Informationsseiten, Präventionsseiten? Ich hatte in den anderen beiden Folgen, wo ich mit Kolleginnen von Ihnen gesprochen habe, über die Seite polizei-beratung.de gesprochen. Ist das auch so eine Seite, die da informieren kann?
Absolut, da auf jeden Fall. Ich würde auch auf die Seite des Bundesamtes für Informationstechnik gehen. Das ist BSI einfach abgekürzt. Die sind das vom Bundeskriminalamt eben und die sind auch immer up to date. Da kann man sich auch wunderbar erkundigen. Man kann natürlich jederzeit auch zur Polizei gehen, zur Wache, wenn man unsicher ist, wenn man das Gefühl hat, man ist Opfer einer Straftat geworden, dann natürlich sofort eine Anzeige erstatten. Man kann immer eine Suchmaschine bedienen, wenn man merkt, irgendwas ist seltsam, irgendwas stimmt nicht, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt Opfer einer Masche geworden? Und dann kann man das wirklich in der Suchmaschine mal eingeben und gucken, ob die Parameter stimmen, um sich selber so ein bisschen zu versichern, übertreibe ich da jetzt ein bisschen oder sehe ich da irgendwo Dinge, die nicht da sind? Oder bin ich wirklich vielleicht Opfer geworden? Und wenn ich dann sicher bin, habe ich, wie gesagt, diese Seiten, an denen ich mich wenden kann. Natürlich sofort die nächste Polizeidienststelle auch. Man kann sich um eine Kriminalpolizei wenden oder eine Präventionsdienststelle, so wie bei uns in Köln. Es gibt das Unternehmen Hate Aid. Die unterstützen eben Opfer digitaler Gewalt. Und die helfen einem zum Beispiel dabei, Beweise zu sichern, etc. Die kann ich auch wärmstens empfehlen, ne, von dem Wort Hate, von Hass und Hilfe. Es gibt die digitalen Engel, die auch kostenfrei Hilfe zur Verfügung stellen. Und das sind so die mir jetzt auf Anhieb einfallen, wo man sich hinwenden kann.
Ja, wir verlinken die Seiten auch in unseren Shownotes dann noch. Dann könnt ihr da euch die Seiten angucken und aufrufen. Dann ist das nicht so schlimm, wenn ihr die jetzt nicht mitschreiben konntet. Ja, wie schon gesagt, ich finde es ein wahnsinnig interessantes, spannendes und wichtiges Thema. Und wir sind noch nicht durch und es gibt noch viele wichtige Dinge da zu klären. Und die besprechen wir in einer weiteren Folge. Und ich hoffe, ihr fandet das genauso interessant und spannend und habt einige wichtige Dinge mitnehmen können aus diesem Gespräch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Blind Verstehen, der ProRetina Podcast. Und Ihnen, Frau Clemens, danke ich Ihnen bis hierhin schon mal sehr und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten, auch wieder über Cyberkriminalität, aber da Richtung Telefongespräche, Enkeltricks und so weiter. Ja, bis hierhin danke ich Ihnen schon mal sehr.
Ich danke auch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast-Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okuvision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die Oku-Stim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okuvision.de.